erlebt gehabt ohne Events in dieser Zeit, wo Kribbel unsere Partys nicht organisiert hat. Ich bin zum Arzt gegangen. Das ist eine einzige Möglichkeit war für mich auszugehen. Und dann gehst du, sitzt im Wartezimmer, guckst Design an. Wenn du noch ein Glas Wasser bekommst, fühlst du dich fast wie ein Kaffee. So, und wirklich tatsächlich, ne, so, wenn ich Arzt besuche, dann würde ich aus meiner Arbeit, Familienalltag gar nicht so rauskommen. Und einmal auf dem Weg vom Arzt habe ich überlegt, ja, wenn ich das so ganz buchstäblich nehmen würde, dass Gott mein Arzt ist, würde ich ja gar nicht rauskommen. Und ich habe überlegt, dass unser Umgang mit Arzt vielleicht irgendwie so eine Verbindung hat zu unserem Umgang mit Gott. Und da habe ich gedacht, dass Männer und Frauen da ziemlich unterschiedlich sind. Zum Beispiel, als ich nach Remscheid gezogen bin, direkt aus Russland, bin ich zum Frauenarzt gegangen. Nicht gleich, aber nicht als Erste. Ne, so. Zuerst habe ich mich angemeldet hier. Und dann hat die Arzthelferin gesagt, wissen Sie, so viele Frauen vertrauen uns, möchten Sie, und Sie wollen, dass wir gleich als Hausarzt da, als Hausarzt, möchten Sie so einen Vertrag, hausärztlichen Vertrag unterschreiben? Und ich habe gedacht, das ist Selbstüberzeugung. Sie denkt, dass mir so auf diesem Sessel gefällt, dass ich da auch mit meinen Halsschmerzen kommen werde. Und ich habe überlegt, ich glaube, das wird keinem Mann passieren bei Urologen. Oder? Also da niemand wird dem anbieten gleich einen Hausarztvertrag. Und ich denke, dass wir Frauen tatsächlich sehr so vertrauensvoll und liebevoll, wie wir allein schon über Gynäkologen sprechen, wir sagen immer, Frauen sagen so, mein Frauenarzt hat gesagt, meine Gyn hat gesagt, kein Mann sagt, mein Urologe hat gesagt. Ne? Haben Sie so jemand erlebt? Ich denke nicht. Vielleicht nur Uli. Mein, wow. Also die eine Frau hat erzählt, dass ihr Mann, nachdem er bei Urologen war, der hat immer über die Ereignisse, über die er in Vergangenheit spricht, hat immer gesagt, immer so, das war übrigens 3 Wochen danach, als ich bei Urologen war. Oder das war 2 Wochen, bevor ich bei Urologen war. Also das hat für ihn so eine Zeittrennung für nachher und vorher, wie Geburt Jesus für Geschichte, Weltgeschichte. Ne? Zeit vor Jesus, nach Jesus. So, und also auf jeden Fall, jetzt bin ich aus dem Konzept. So, auf jeden Fall, ich verstehe irgendwie schon, an diesem Umgang mit Arzt, warum die Frauen um Jesus so scharen und die Männer haben immer gesagt, ich weiß nicht, kann was Gutes aus Nazareth kommen? So, Aber in einem sind wir gleich, Männer und Frauen. Wir gehen zum Arzt, um ein Symptom wegzukriegen. Wenn wir zum Arzt gehen, dann wollen wir gleich, ja, da habe ich was, krieg das weg. Und vor kurzem musste ich mich mit Psychosomatik beschäftigen, weil ich unterrichten sollte in einer Pflegerschule und ich habe wie gute Lehrer habe ich gedacht, ich muss vorher selber lesen, was ich da unterrichten soll und ich war fasziniert, weil in Psychosomatik sagt man, hey, die Sachen ja alles verbunden. Wenn du Kopfschmerzen hast, kann sein, dass das total in einem anderen Bereich liegt und eigentlich ist es total blöd, dass wir so auftränen und mit unseren seelischen Sachen zum Psychologen gehen, mit unserem Herzen zu Kardiologen, mit unseren Gelenken, sondern eigentlich ein Mensch ist total komplett und wichtig ist, auf alles, auf das Ganze zu gucken und wirklich Krankheit, nicht die Krankheit zu beseitigen, sondern sich an die Gesundheit zu orientieren. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Nicht, ich möchte nicht ein Symptom wegkriegen, sondern Symptom soll mich dazu führen, wo ich an mein gesundes Ganzes denke und da mich orientiere. Und ich glaube, dass diesen Ansatz möchte ich euch heute einfach in diese Richtung, dass wir denken, wenn wir über 10 Gebote nachdenken. Das ist unser Thema von der Predigtreihe. Und ich glaube, ich bin jetzt ziemlich die Letzte, die darüber predigt. Oder nicht? Nein, noch nicht, noch nicht. Also wir haben aus 10 Geboten mehr gemacht. Nee. Aber auf jeden Fall, ich habe gedacht, wenn wir über 10 Geboten denken, grundsätzlich auch Menschen, die nicht gläubig sind, sie denken immer so, oh Mann, Verbote, irgendwie ist das schwer. Und wenn ich in der Bibel lese, dass Leute sagen dort, ach, die Gebote sind meine Freunde, mein Herz freut sich über Gebote Gottes, das kommt das irgendwie komisch. Wie kann ein Kind sich freuen, dass er, ach, oh, ich freue mich, dass ich kein Fernseher heute gucken darf. Oh, ich freue mich, dass ich heute kein, also irgendwie ist das komisch. Und, aber in Wirklichkeit, wenn wir das in diese 10 Gebote reingucken und wie ich das in der Originalsprache steht, dann ist das oft, also es gibt eine von der Übersetzung, nicht du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Und du wirst nicht töten, du wirst nicht ehebrechen, du wirst nicht. Also das bedeutet, wenn ich mit Gott verbunden bin, werde ich das nicht tun. Und Verständnis von der Sünde an sich, wenn man genau übersetzt, Hamartia, ist Zielverfehlung. Also eigentlich mein Ziel ist nicht Zielverfehlung zu beseitigen, sondern wenn ich Ziel verfehle, mein Fokus soll sein auf Ziel treffen. Und was ist ein Ziel? Das für mich bedeutet das, Leben mit Gott ist so toll und geil und das ist so schön, und wenn ich sündige, also Ziel verfehle, dann verfehle ich etwas Tolles. Ne? Und ja, jetzt gucke ich mal, ich habe heute sogar mir was aufgeschrieben. Ja. Und dann fragen wir uns spannenderweise sogar Jesus, wenn er kommt, als manche haben das Gefühl, dass er die Gebote sogar schwerer macht. Wenn früher war, du sollst nicht töten, dann jetzt sagt Jesus, du sollst nicht. Wenn du einem Menschen sagst, du bist ein Dummkopf, dann bist du schon so weit, wie du früher, als ob du getötet hast. Der macht noch schwerer. Früher habe ich immer gedacht, Jesus macht noch schwerer, damit er uns zeigt, es ist ja unmöglich, Gebote zu erfüllen. Damit wir einfach uns kaputt arbeiten und sagen, nee, möchte ich nicht. So, aber heute habe ich gedacht, dieser Unterschied zwischen Geboten früher im Alten Testament und das, was Jesus bringt, ist ungefähr Unterschied zwischen dem, wie ich, als ich Kind war, man hat mir gesagt, was ist gute Ehe zum Beispiel? Gute Ehe ist, wenn du einen Mann hast, der, obwohl es das schon genug ist, wenn du einen Mann hast. Wenn, es ist schon eine erste Stufe, wo ich früher verstanden habe, von der gute Ehe. Ne? Dann war, wenn du einen Mann hast, der dich nicht schlägt, nicht säuft, Geld nach Hause bringt. Das war so meine Vorstellungen. Jetzt habe ich andere Vorstellungen von der Ehe. Mir ist das wichtig, dass man sich respektiert, dass man in der Nähe voneinander sich entwickeln kann, dass das eine tiefe Verbundenheit gibt. Und wenn du so guckst auf diese Sache, dann denkst du, jetzt ist ja alles viel komplizierter geworden. Jetzt ist da, früher war einfach viel einfacher und jetzt, was willst du alles von der Ehe? Aber in Wirklichkeit merke ich, ich will mehr, weil ich weiß, dass es eine tiefere Verbundenheit gibt, dass eine tiefere, viel mehr Glück möglich ist, als ich früher gedacht habe. Und wenn ich diesen Blick auf die Gebote übertrage, danke, dann ist das, dass Jesus jetzt für uns noch mehr vorhat, was möglich ist. Wenn früher nur möglich war, dass wir jemanden nicht töten, jetzt sagt er, hey, in meiner Nähe könnt ihr so leben, dass ihr aufhört zu hassen, dass ihr vergeben könnt, dass ihr viel tieferer Frieden habt. So, das ist so für mich ein Blick auf Gebote. Und jetzt nehmen wir diesen Zugang und gehen auf ein besonderes Gebot. Ich habe für mich ein 10. Gebot gewählt, im Alten Testament, du sollst nicht begehren, und das steht ganz viel, was? Haus von seinem Nächsten, deinem Nächsten, sein Esel, sein Magd, seine Frau. Und wir kennen diesen Gebot oft nur einfach, du sollst nicht begehren. Aber das stimmt nicht, weil das Wort Begehren an sich ist eigentlich gar nicht so schlecht, sondern Begehren steht auch oft in Bezug auf Gott in der Bibel, in Bezug auf, ist ganz mit vielem Leben verbunden, mit viel Energie, mit viel Kreativität, sagen Menschen, die sagen, hey, Menschen, die dann zum Beispiel von Künstlern kennt man, wenn sie ihre Begehren auf irgendwas sich widmen, irgendein Projekt, dann entsteht eine Kunst. Also deswegen, es geht nicht nur um, du sollst nicht begehren, sondern du sollst nicht begehren etwas, was der andere hat. Und jetzt gucken wir darauf, dass das ein Symptom ist, der eigentlich uns zu Gott führen soll. Ich glaube, wir, und auch Christen und auch Nicht-Christen, sie denken, die Gebote sind etwas, was uns zeigt, ah, ist in meinem Leben etwas Falsches, ich muss das wegkriegen. Ich arbeite in der Suchtklinik und die Patienten, die Alkoholabhängigkeit bei uns behandeln, oft denken sie, sie wollen mir zeigen, hey, Frau Schäfer, ich habe keinen Suchtdruck. Und denen ist peinlich, über ihren Suchtdruck zu sprechen, weil sie denken, ich möchte ja, dass sie das wegkriegen. Und wenn sie das weggekriegt haben, dann ist das alles ja super. Und dann haben wir oft Menschen, die einfach ihren Suchtdruck unterdrücken und irgendwie ohne Alkohol so ein scheiß Leben haben, dass man denkt so, hättest du lieber gesoffen. Nee, aber Entschuldigung, das sage ich nicht dort. Nee, aber und so genau gehen wir mit Gottes Gebote. Wenn wir bei uns irgendwas entdecken, was nicht stimmt, dann denken wir so, ich muss mich irgendwie zusammenreißen und hauptsächlich Gott vorweisen, dass ich jetzt gut bin. Aber als Suchttherapeutin denke ich, hey, das ist total wichtig. Komm zu mir doch mit deinem Suchtdruck. Wir werden zusammen gucken, woran das liegt. Wie kannst du wirklich dein, weil Suchtdruck ist auch Begehren. Ne? Also, warum begehrst du das so sehr? Vielleicht, wir sollen gucken, was in deinem Leben sonst nicht in Balance ist, damit du dem anderen begegnen kannst. Du brauchst nicht denken, du musst das von mir verstecken oder zeigen, boah, ich bin geheilt, jetzt habe ich keinen Suchtdruck. Und so gehen wir oft mit Gott. Und jetzt stellen wir uns vor, dieses Gebot, du sollst nicht begehren, deinen Nächsten, bla bla bla. Gebot über Neid. Ne? Was kann das über mir als Symptom sagen und wie möchte Gott das in meinem Leben begegnen? Unsere Nachbarn, als wir umgezogen sind, die hatten zuerst nur ein Haus und das Grundstück war ziemlich noch wüst. Und dann haben sie angefangen, alles dort umzubauen, Rollrasen, Trampolin. Und meine Kinder standen so an diesen Zaun und haben geguckt. Und was könnte ich machen? Ich könnte mit denen schimpfen und sagen, hört auf zu gucken, ich verbiete das euch. Oder weiß ich nicht sonst, was ich noch sagen könnte. Also für mich ist ein Zeichen, hey, kümmere dich um deinen Garten. Und genau das gibt mir, wenn ich neidisch bin, ist das ein Zeichen, kümmere dich um deinen Garten. Und wie wir normalerweise mit Neid umgehen, ist das Erste, glaube ich, in der Welt so normalerweise, was ich so, man wird entweder Follower, also wenn man da die ganze Zeit irgendjemandem folgt, ne? Und hört auf, ein eigenes Leben zu leben. Als wenn man die Kinder immer zum Spielen immer zu dem Zaun schicken würde und guck mal, wie bei den Nachbarn geht und die gucken, wie die Trampolin springen. Ne? So, zweite, wie wir damit umgehen, ist richtig schlecht reden über jemanden, bei dem jetzt voll abgeht. Ne? So, das ist auch ein Umgang damit. Dritte, ist zu kopieren. Dann mache ich genau in meinem Garten genau so einen Rollrasen und genau so ein Trampolin. So. Oder ich verdränge das einfach. Ich verbiete mir, dahin zu gucken. Ich verbiete mir, mich damit zu beschäftigen, anstatt sich um einen eigenen Garten zu kümmern. Und ich glaube, das ist die Lösung. Weil Gott möchte, dass wir unser eigenes Leben entdecken. Unsere Einzigartigkeit. Vielleicht hast du keinen Garten, vielleicht hast du nur einen Meter Platz, aber dort gibt es Erdöl. Oder du kannst auf Balkon etwas Tolles pflanzen. Und das ist etwas, was du entdecken kannst zusammen mit, mit Gott. Aber dafür musst du zuerst den Blick verändern, anstatt Angst zu haben von irgendwas, was in dir los ist, zu Gott gehen und sagen, hey Gott, ich merke, ich begehre Haus meines Nächsten und sein Leben und seine Arbeit und das, wie er lebt. Und mit Gott dahin zu kommen, was magst du denn? Was für Talente habe ich dir gegeben? Oft sprechen wir in der Gemeinde darüber, du musst deine Talente nicht vergraben. Aber niemand hilft uns, diese Talente zu finden zuerst. Wir wissen ja gar nichts, was wir haben. Und deswegen, als Erste würde ich sagen, hey, lass uns zu gucken überhaupt, was wir haben und das zu entdecken. Und jetzt bin ich nochmal, möchte ich besondere Aufmerksamkeit einem Aspekt schenken. Du sollst nicht Frau deines Nächstes begehren. Mit dem gleichen Angehen. So, also, dann muss ich sagen, begehre nicht die Frau deines Nächstes, werde selbst sexy. Und wenn ihr denkt, wow, das gehört ja gar nicht in Gottesdienst, das ist voll geschmacklos. Ja, ich hatte Corona und Verlust von Geschmack ist eine bekannte Nebenwirkung. So, aber wirklich, bevor wir jetzt nun Angst machen, ich habe wirklich tatsächlich in der Gemeinde gleich gefragt, hey, fühlst du dich sexy? Ich habe gemerkt, wow, da habe ich ein Thema angesprochen. Und nicht nur in der Gemeinde, in meinem Bekanntenumkreis, ich hatte unterschiedliche Antworten dazu. Es gab Menschen, die gesagt haben, oft die gläubigen Menschen, die gesagt haben, hey, was willst du? Es ist Sex, also ich bin schon erwachsen, was willst du von mir? Wir haben sowas nicht. Oder hey, das ist ein Bereich, was ich überhaupt, damit weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe einfach bewusst auf Geist und meine Seele meine Aufmerksamkeit verlegt, weil das ist etwas, wo ich mich sicher fühle und in dem Bereich gar nicht. Ich habe das ausgeklammert. Es waren Menschen, die gesagt haben, hey, sexy fühle ich mich, wenn ich etwas Tolles, Männer, ne? Wenn ein Mann hat gesagt, wenn ich was Tolles gemacht habe, mein Projekt oder und damit sehr zufrieden bin. Oder ich fühle mich nicht sexy, wenn ich zu viel dieses Essen habe, weil es schnelles wie Fast Food, ja. Kein Löwe, Fast Food. Oder wenn ich mich körperlich etwas mache, Sport, fühle ich mich sexy. Also Frauen, die haben gesagt, wenn ich Zeit für mich habe, mich zu pflegen, das bringt mich so ein bisschen wieder zu mir. Oder wenn ich Klamotten anziehe, in denen mich gut fühle. Aber grundsätzlich im Gemeindekonzept habe ich oft gemerkt, zuerst gibt es so, oh, das ist ein Thema, irgendwas ist das Schmutziges da drin. Und hey, man stellt sich irgendwie gleich vor, jemand, der dann fremden Mann gleich irgendwie verführen möchte oder total irgendwie mega aufreizend ist. Und deswegen sprechen wir gar nicht darüber. Aber genau vielleicht deswegen ist das ein Thema, weil wir so einen negativen Umgang damit haben. Weil tatsächlich, ich habe dann gleich ein Seminar belegt für Psychologen, das über Umgang mit Sexualität und überhaupt über diesem Thema, weil es hilft immer den Psychologen, dann kannst du auch mit sich selbst beschäftigen, aber sagst auch, ja, das brauche ich für meinen Klienten. So. Und, aber in Wirklichkeit, ich war fasziniert, dass dieses Thema so groß ist und dass es grundsätzlich ein Umgang mit sich selbst, grundsätzlich, da spiegeln sich Gedanken, Erfahrungen, was die Eltern mitgegeben haben, überhaupt Identität ist dort. Und manchmal denke ich, eigentlich war ich ziemlich überrascht, dass die Jesus-Freaks auch ziemlich, ich will über euch nichts Schlimmes sagen, dass wir auch ein bisschen verklemmt sind da. Weil ich dachte immer, wow, die Freaks sind doch so aufgeschlossen. Aber in Wirklichkeit denke ich, dass wir in unserer Jugend rebelliert haben einfach gegen irgendwas, was unsere Eltern uns gegeben haben. Aber Rebellion ist trotzdem kein heiler Umgang. Sondern dann irgendwann sind wir trotzdem an dem Punkt, wo wir nicht wissen, wohin und wie. Und deswegen kommen oft die Paare, die ihre Krise erlebt haben schon, ne, so, und weitergekommen sind, in Eheberatung waren. Sie haben gelernt zu sprechen über die Probleme. Sie haben gelernt bitten und bieten, anstatt Vorwürfe zu machen und anklagen. Und dann haben sie alles endlich geregelt und dann sitzen sie voreinander und sagen und können sich fragen, fühlst du dich sexy? Nein. Und du dich? Nein. Ich erwarte ja von dir. Ich denke, du bist dafür zuständig, dass ich mich sexy fühle. Oder, und der andere sagt, ich denke, du bist dafür zuständig, dass ich mich sexy fühle. Und dann habe ich gedacht, das ist das. Wir, schon allein als ich Kind war, oder meine Patienten, ne, die sagen immer, würde ich eine Partnerin treffen, dann werde ich leben. Oder wenn ich irgendwann endlich mal heirate, dann werde ich wach oder werde ich diesen Bereich für mich entdecken und die Lebendigkeit und irgendwas sonst was. Und dann findet man einander, heiratet man oder heiratet man nicht. Und die erste Zeit geht super, weil die Hormone da sind. Und dann ist man wieder am Null. Und dann ist vielleicht die Frau deines Nächsten interessant, weil du über die hoffst, wieder sich lebendig zu fühlen. Und deswegen ist diesen Ansatz, das ist eigentlich ein großes Thema, was ich heute anreiße, hey, das ist deine Zuständigkeit für dein Leben. Und ja, wenn du merkst, dass die Frau deines Nächsten für dich zu sehr interessant ist, vielleicht ist eine Frage, sich zu fragen, fühlst du dich dann sexy? Was brauchst du? Wann hast du letzte Zeit sich lebendig und richtig total mit dich verbunden gefühlt in deiner Identität? Und vielleicht ist eine Zeit, das zu entdecken. Und es ist eine interessante Reise. Ich habe heute diesen Kleid angezogen, weil ich gemerkt habe, das ist mein Lieblingskleid. Und das liegt schon 3 Jahre, weil ich mich nicht traue, das anzuziehen, weil man keinen Anlass hat und ziehe die Klamotten, in denen ich mich nicht wohlfühle. Und einfach, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, hey, Gott ist da, nicht um dich zu verklagen, wenn du die Gebote nicht erfüllst. Der ist dafür da, um dich zu einem Leben zu führen, die viel geiler ist als ein Leben in Angst und einfach an Gott vorbei. Und was er machen wird, der ist, glaube ich, ziemlich gute Psychosomatiker. Der wird dir helfen, die Verantwortung in deinem Leben zu übernehmen, mit dir zusammen. Und dafür möchte ich beten. Gott, ich danke dir, dass du so ein cooler Papa bist und auch cooler Arzt und cooler Therapeut und ach, du hast so viele tolle Seiten und Fähigkeiten. Und ich danke dir, dass deine Gebote sind nicht dafür da, um mich anzuklagen, sondern eigentlich möchtest du, wenn ich Zielverfehlungen kenne, dann ist das Wichtigste, dass ich Ziel kenne. Und dieses Ziel ist doch etwas Cooles, wofür man das Ganze lernt. Und ich bitte dich, dass du uns, jeden von uns, in diesem Bereich begegnest und besonders jetzt in diesem Gebot, wenn wir Neid merken in uns, wenn wir begehren etwas, was ein Nächster von uns hat, dass wir anerkennen können, hey, was ist mit meinem Garten? Was ist mit meinem Leben? Was ist mit meiner Sexualität? Und ich bitte dich, dass du uns da begleitest und heilst und mit uns die Schritte gehst. Amen.